Uhr erinnerte sich später, die Armada erschien seltsam irreal, beinahe friedlich. Die ganze Szene glich einem Sommertag am Wannsee. Es fehlte anfangs der richtige Schlachtenlärm. Als sie die wirkliche Gefahr bemerkten, war es vielerorts schon zu spät. Die Soldaten in den Geschützständen, von den Befehlszentralen abgeschnitten, nicht gewohnt, ohne Befehle von oben zu kämpfen, verpulverten ihre Munition oft planlos. Während bei den Alliierten der einzelne Soldat im Notfall selbstständig handeln durfte. Zur gleichen Zeit hoffte Goebbels, das Kriegsglück durch einen Film noch zu wenden. Kolberg, ein Film, der Hollywood in den Schatten stellen sollte.
Kolberg ist ein Film important.
Kolberg ist ein wichtiger Film. Er ist ein perfektes Beispiel für den Verlust der Wirklichkeit. Dieser Film steht für ein absolut aberwitziges Unternehmen. Goebbels mobilisierte über 200.000 Komparsen, Soldaten, die er von der Front abzog. Er glaubte, der Film würde der deutschen Bevölkerung wieder Mut einflößen. Mehr als 8 Millionen Reichsmark wurden verpulvert für die Darstellung eines längst vergangenen Kampfes, der siegreichen Verteidigung der Stadt Kolberg gegen die Truppen Napoleons. Während der Film gedreht wurde, waren die Deutschen gerade dabei, den Zweiten Weltkrieg zu verlieren. Dieser Film ist ein Monument der Absurdität, eine komische Oper. Man wollte einen Sieg zeigen, aber es war ein Sieg in der Vergangenheit, ein Sieg im Rückwärtsgang.
Ein Sieg auf der Leinwand begeisterte die deutschen Machthaber so, als wäre es ein realer Sieg. Die Täuschung des eigenen Volkes war zur perfekten Selbsttäuschung geworden. Wie ein Filmregisseur dirigierte Hitler in den Wochen nach der Invasion einige Truppenteile, zu denen längst keine Verbindung mehr bestand. Opfer des eigenen Bunkersystems blieb den Soldaten nur befohlenes Aushalten. Opfer eines Heldenbegriffes, der ihnen immer wieder vorexerziert worden war.
Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Bürger und Soldaten, vom Karrensknecht bis zum Bürgergeneral. Ihr werdet doch nicht schlechter sein wollen, als eure Väter waren. Wagt ihnen zu gleichen. Ihr habt ihr Beispiel. Nun gilt ein Beispiel.
Wir sind heute Gottlob politische Soldaten.
Auch an der sogenannten Heimatfront, fernab der Wirklichkeit, betrieb man die Propagandamaschine weiter, obwohl sie sich längst selbst besiegt hatte.
Verteidigung unseres deutschen Vaterlandes! Verteidigung unserer nationalsozialistischen Idee! Und wir werden diesen politischen Auftrag...
Vom Westen her wehte ein anderer Wind. Die amerikanischen Soldaten hatten auch Coca-Cola im Gepäck. Eine süße Verführung, der die Besiegten und die Befreiten bald erlagen.
Effectivement, il y a eu un débarquement des, je dirais, de la culture anglo-saxonne.
Letzten Endes kam mit der Landung in der Normandie auch die amerikanische Kultur nach Europa. Nicht nur Glenn Miller, sondern der ganze Jazz, Hollywood mit seinen Filmen. Die Befreier haben uns ihre Kultur nicht aufgezwungen. Das wäre übertrieben. Sie haben sie uns vorgeschlagen, aber das mit Nachdruck. Wie Nixon später sagte, sie wollten kein Land erobern, keine Gebietsgewinne machen. Sie verbreiteten ihren Lebensstil und ihre Wirtschaftsweise.
Ils ne souhaitent pas conquérir des territoires, ils souhaitent proposer, voire imposer, un mode de vie.
Das Städtchen Arromanches, in dem wir uns jetzt befinden, hat vor 50 Jahren bei der Landung eine ganz besondere Bedeutung erlangt. Hier haben alliierte Pioniere innerhalb weniger Tage einen riesigen künstlichen Hafen gebaut, über den dann der Nachschub für die Landetruppen rollte. Einige Reste dieses Hafens kann man heute noch ganz genau erkennen. Es sind gewaltige Betonblöcke, die damals quer über den englischen Kanal geschleppt worden waren. Reste auch einer Schlacht der Techniker und der Technik. Fährt man heute entlang der normannischen Küste, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, welche Spuren damals die Landung hinterlassen hatte. Das meiste ist inzwischen hinweggeräumt worden, bis auf einige Betonbunker und Geschütze der Deutschen. Alles andere deckt das Meer zu. Vor Arromanches und den übrigen Stränden liegt, das weiß kaum jemand, einer der größten Schiffs- und Waffenfriedhöfe der Welt. Die Wracks liegen in 25 bis 55 Meter Tiefe. Wegen der Strömung im englischen Kanal kann immer nur ganz kurz bei Flut oder bei Ebbe getaucht werden. Von Fischschwärmen umlagert, Teile einer schwimmenden Straße. Sie war für den Nothafen in Arromanches gebaut worden. Die Schraube des deutschen Torpedobootes Greif, eines der wenigen Schiffe, das die Kriegsmarine noch einsetzen konnte. Am 23. Juni 1944 nach einem Bombenwurf gesunken. Die Ventilatorenanlage des britischen Truppentransporters Susan Anthony auf eine Mine gelaufen. Meter daneben die Luftabwehrkanone dieses Transporters. Die Munition liegt noch griffbereit. Der Schiffsfriedhof ist ein Paradies für Fische. Die Netze der Fischer verfangen sich in den Wrackteilen. Ein schweres amerikanisches Landeboot, 130 Meter lang, für den Transport von Panzern. Es lief am 19. Juni 1944 auf eine deutsche Mine, kippte um. Die Panzer vom Typ Sherman liegen kopfüber auf dem Meeresboden, alle noch voll Munition. Feuerwerker der Marine haben wieder einmal britische Bomben gefunden, 1500 Pfund schwer. Auch 50 Jahre nach der Landung sind viele von ihnen noch scharf.
Da ist also eine Menge alliiertes Kriegsgerät gar nicht bis zur Küste gelangt. Denn die Deutschen haben erbitterten Widerstand geleistet, oft auch auf verlorenen Posten. Die Stadt Caen wurde zum Symbol des deutschen Widerstands, denn hier hatten sie ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Nach alliierter Planung sollte die Stadt am 6. Juni erobert werden, also am D-Day. Es dauerte dann aber bis zum 9. Juli, bis dies endlich gelang. Und bis dorthin hatten die Amerikaner bzw. die Alliierten die Stadt so ziemlich in Schutt und Asche gelegt. Diese Befreiung hinterließ natürlich bei den Menschen hier sehr gemischte Gefühle, nicht nur gegenüber den Deutschen.
Landschaft der Normandie. Abseits der Touristenwege, hier ist die Zeit stehen geblieben. Die Dörfer unverändert, die Bauern leben 50 Jahre danach noch immer mit dem Krieg. Dies hier ist eine Pistole. Wir finden noch heute regelmäßig Waffen und Granatsplitter auf unseren Feldern. Vor 5 oder 6 Jahren haben wir einen Acker gepflügt und da, wo früher ein Baum gestanden hat, fanden wir diesen Helm. Mein Vater meinte, es sei der Helm des deutschen Soldaten Sundig, der auf dem deutschen Friedhof von Lacombe beerdigt wurde. Eine Granate hatte dem Mann den ganzen Rücken aufgerissen. 4 Jahre lang war die Normandie besetzt. Die deutschen Truppen hatten sich in jedem Dorf breit gemacht. Sie quartierten sich in den Bauernhäusern ein, verdrängten die Dorfbewohner in die Scheunen und Nebengebäude. Und sie ließen die Bauern für sich arbeiten. Wenn wir 20 Tonnen Kartoffeln geerntet hatten, nahmen uns die Deutschen 15 Tonnen weg. Für uns blieb kaum was übrig. Zum Glück konnte man sich hier auf dem Land trotzdem durchschlagen. Aber gehen Sie mir mit den Deutschen weg. Ich habe zu schlimme Erinnerungen. Nur 2 Kilometer entfernt schon die Küste. Dort, wo am 6. Juni 1944 tausende Soldaten der Alliierten im Kugelhagel der deutschen Küstenwachen starben. All die Jahre der Besatzung hatten die Franzosen aufs Meer geschaut und die Befreier herbeigesehnt. Dass die deutsche Besatzung ein Dauerzustand sein sollte, das war für sie unvorstellbar. Auch dann, wenn wie hier in Saint-Aubin-sur-Mer das Zusammenleben mehr oder weniger reibungslos verlief.
Alors l'occupation c'était différent ici. On vivait à côte à côte.
Wir lebten mit den Besatzern Seite an Seite und wir begegneten ihnen natürlich ständig. Die Deutschen kamen in meine Apotheke, um Toilettenartikel zu kaufen.
Ils venaient à la pharmacie pour acheter des produits d'hygiène ou autres.
Unter der Strandpromenade liegen heute noch Bunker. Beim Ausgraben hatten die Deutschen eines Tages ein gallo-romanisches Lager freigelegt. Dabei entdeckten sie unter anderem eine heidnische Statue, etwa 1,60 Meter hoch. Sie war etwas ganz Besonderes. Ein deutscher Soldat kam zu mir und sagte, wenn die Statue in Frankreich bleiben soll, müsst ihr euch beeilen, sonst wird sie nach Deutschland mitgenommen.
Faut vous débrouiller absolument pour la faire partir, sinon elle va s'en aller en Allemagne.
Dem einen oder anderen deutschen Soldaten hat die Normandie so gefallen, dass er nach dem Krieg hier bleiben wollte. Gasthaus nennt Johannes Börner sein Restaurant in Wistre-Am. Er lebt hier seit 25 Jahren und ist mit einer Französin verheiratet.
Entre les habitants du village et les Allemands, je me souviens pas tellement de
Kontakte. Ich erinnere mich nicht an Kontakte zu den Deutschen im Ort. Doch meine Mutter schlug ihnen regelmäßig ein Schnippchen. Wenn die Soldaten mit ihren Essnäpfen an unserem Haus vorbei zu ihrer Kantine gingen, machte sie das Küchenfenster auf. Sie brutzelte dann irgendetwas in der Pfanne, was gut roch, Zwiebeln in Butter oder sowas. Wir hatten ja auch nicht viel zu essen. Und dann sagte sie, die Deutschen sollen sehen, dass wir hier nicht Hunger leiden. Das war nicht bösartig gemeint. Sie wollte den Deutschen halt zeigen, dass wir noch nicht völlig am Boden waren.
Die Franzosen muss man auch verstehen, die haben ja, sagen wir, sehr viel gelitten darunter, ja, damals, ja. Ja, sehr viel, ja. Jede Familie, da war Deutschland auch schon, ja, aber jetzt mal hier, ja. Ja. Die haben sehr gelitten darunter, ja. Damals, 44, die haben wir, die Alliierten, ja, die haben, sagen wir, Frankreich befreit, Europa befreit, Deutschland befreit von den Nazismen, wie man sagt, ja. Und dass jetzt ein vereintes Europa werden soll, ich glaube, hat schon angefangen, ja.
Der Feind von damals, 18-jährig. Er wollte in der Normandie bleiben, zum Freund werden.
Apprendre à aimer, hein, celui qui ne vous aime pas.
Diejenigen lieben lernen, die einen nicht lieben, das ist nicht leicht. Da muss man sich schon einen gewaltigen Ruck geben. Aber ich glaube, meinem Mann ist das gut gelungen. Wir haben nie Probleme gehabt. Seit 25 Jahren sind wir hier und wir verschweigen ja auch nicht seine deutsche Herkunft.
Notre façon d'être, les origines, n'a jamais eu de problème.
So selbstverständlich war diese Einbürgerung am Anfang gewiss nicht. Zu sehr sind die Franzosen in 2 Weltkriegen von den Deutschen gedemütigt worden. Sie wollen deshalb auch die Erinnerung wachhalten. In jedem Dorf steht am zentralen Platz ein Mahnmal für die Toten der Kriege. Namentlich sind sie aufgeführt, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. In jeder Familie hat es Tote gegeben. Die meisten Opfer forderte jedoch erst die Landung der Alliierten. Bilder, die jedem Zeitzeugen in wacher Erinnerung geblieben sind. Deutsche Truppen marschieren durch Dörfer und Städte, besetztes Land. Wir brannten darauf, das Ende der Besatzung zu erleben. Wir konnten es nicht abwarten, bis unser Land endlich die Freiheit zurückerlangen würde. Die Nächte verbrachten wir in den Kellern. Tagsüber machten wir uns nützlich, so gut wir konnten. Wir halfen den Medizinstudenten bei der Behandlung der Verwundeten. Wir kümmerten uns auch um die Versorgung mit Lebensmitteln. ...1944 und heute. Eine ganze Stadt musste wieder aufgebaut werden. Dies geschah mit all den Verstümmelungen, die der Nachkriegsarchitektur eigen sind. Nur weniges vom Charme des mittelalterlichen Caen konnte wiederbelebt werden. Einer, der Zerstörung und Wiederaufbau erlebt hat, Caens Bürgermeister Jean-Marie Giraud. Ich habe mich damals wie meine Kameraden in wenigen Tagen vom Jungen zum Erwachsenen entwickelt. Erst viel später wurde mir dies bewusst. Jean-Marie Giraud hat in Caen ein Memorial errichtet, eine Gedenkstätte, die anders ist als all die Kriegsmuseen in der Normandie. Sie will nicht nur über den Krieg berichten, sondern auch über die französische Résistance, den Widerstand gegen die Besatzer. Die Informationen und Bildunterschriften sind in französischer, englischer und deutscher Sprache verfasst. Denn das Memorial ist auch für deutsche Besucher gedacht. Dokumente über die Entstehung des Faschismus sollen erklären helfen, was uns heute so unbegreifbar erscheint. Die Judenverfolgung, die Endlösung. Das Memorial von Caen will nicht anklagen, sondern warnen. Es versteht sich als Mahnmal dafür, dass sich dergleichen nie wiederholen darf.
Wir sind jetzt in einem der wenigen Teile der Stadt, die nicht zerstört wurden. Hier in Caen finden ja in wenigen Tagen die großen Feierlichkeiten zum D-Day statt. Und wir wollten einmal mit denen darüber reden, die die Ereignisse von vor 50 Jahren eigentlich nur noch aus Erzählungen ihrer Großeltern kennen können. Junge Franzosen, mit denen wir hier zusammensitzen. Und ich fragen möchte, was bedeutet für euch dieses Fest, Magali?
Ja, also für mich bedeutet dieses Fest eigentlich gar nichts, wenn, ja, eigentlich schon Unordnung in der Stadt und da bin ich irgendwie, es gibt überhaupt keine Freiheit mehr, dann werden alle Straßen eingesperrt, da darf man überhaupt nicht irgendwo hingehen, da ist man nicht mehr frei und ich wurde überhaupt nicht dazu eingeladen, da halt teilzunehmen, weil alle jungen Leute sind daraus geschlossen, also ausgeschlossen und ja, also für mich ist es bloß so irgendwie eine Störung. Finde ich, dass es nicht so toll ist. Und also ich glaube schon, dass man ohne diese Amerikanisierung ganz gut leben könnte.
Also Befreiung okay, Amerikanisierung muss nicht sein.
Überhaupt nicht sein.
Irgendwie sollte man groß genug sein, diese Amerikanisierung nicht zu wollen. Also man darf auch Nein sagen.
Ja, das schon.
Kommt nicht von selbst.
Naja, wenn du von europäischer Kultur sprichst, musst du natürlich auch sehen, dass die amerikanische Kultur eine Fortsetzung unserer Kultur ist und dass umgekehrt unsere Kultur seit dem D-Day auch in manchen Teilen eine amerikanische ist.
Wie unter den Jugendlichen in Caen sind der D-Day und die Feiern dazu ein Thema in den Hauptstädten der damals am Krieg beteiligten Länder. Die Korrespondenten der ARD berichten.
Eines zumindest ist in Russland unumstritten, die Erinnerung an die Leiden des Krieges und der Stolz auf den Sieg über die Nazis. Hier auf dem sogenannten Hügel der Verneigung im Süden Moskaus ist in diesem Frühjahr eine gewaltige Gedächtnisstätte fertiggestellt worden. Sie ist den mindestens 25 Millionen Opfern gewidmet, die der Krieg die damalige Sowjetunion gekostet hat.
Bis heute legt Russland großen Wert auf die Feststellung, dass es mehr gelitten hat als alle westlichen Alliierten zusammen und dass es letztlich Russlands Waffen gewesen seien, die den Krieg entschieden hätten. Geschickt hatte Stalin den Sieg über die Deutschen zu seiner eigenen und zur Sache der Partei gemacht. Ohne diesen Sieg hätten er und die Partei es schwerer gehabt zu überleben. In den Jahren des Kalten Krieges dann wurde die Rolle der westlichen Alliierten gezielt bis zur Unkenntlichkeit verkleinert, um Russlands Rolle ins Gigantische steigern zu können. Tatsächlich aber haben die meisten Russen den D-Day vor 50 Jahren als kriegsentscheidende Wende mit Dankbarkeit begrüßt. Was waren wir glücklich damals? Das hat uns doch geholfen, durchzuhalten. Wie dankbar waren wir England, Frankreich und Amerika. Sie hat damals die Belagerung Leningrads mitgemacht und sagt, wie lange hatten wir auf diesen Tag und auf die Alliierten gewartet. Er war damals an der Westfront und erinnert sich, viel wurde über diesen Tag gesprochen. Heute frage ich mich allerdings, warum feiern wir den 50. Jahrestag eigentlich nicht gemeinsam mit unseren damaligen Alliierten?
Amerika begeht den D-Day mit großem Aufwand. Seit Wochen immer wieder lange Zeitungsartikel und auch Sondersendungen im Fernsehen. D-Day, das ist für die Amerikaner ein Tag, auf den sie ohne Einschränkungen mit Stolz zurückschauen. Denn für sie ist klar, dass sie Europa von der Nazi-Diktatur befreit haben und auch, dass sie den Kalten Krieg gewonnen haben, der dem Zweiten Weltkrieg folgte. Eine Erfolgsstory, auf die sie gerne zurückschauen. Für eine aufgeregte Diskussion über die Bedeutung dieses Tages besteht für die Amerikaner kein Anlass. Und auch nicht für aktuelle antideutsche Gefühle. D-Day, das ist für die Amerikaner Geschichte. Das ist vorbei und die deutschen Gegner von einst sind heute geschätzte Partner.
Eine Feierstunde von vielen in diesen Tagen. Diese ist für die Kongressabgeordneten und Kabinettsmitglieder, die damals dabei waren. Präsident Clintons Finanzminister Lloyd Bentsen flog Luftangriffe gegen die Deutschen. Heute sagt er über sie: Einige sind meine besten Freunde und wir arbeiten auf vielen Gebieten zusammen. Und Sie kennen die Diskussion darüber, ob Sie in der Normandie dabei sein sollten. Dazu möchte ich mich lieber nicht äußern. Während sich die Clinton-Regierung nach außen zurückhält, ist zu hören, dass das Weiße Haus nichts gegen eine deutsche Beteiligung einzuwenden gehabt hätte. Und der Kongressabgeordnete Sam Gibson, damals als Fallschirmjäger in der Normandie selbst dabei, macht daraus keinen Hehl. Die Deutschen sollten dabei sein, aber es findet auf französischem Boden statt und es ist Sache der Franzosen. Aber sie sollten dabei sein. Auch der Bundeskanzler? Ja, sicher, absolut.
Wir waren überall dabei, sagen die Polen, wenn es um die großen Schlachten und Kämpfe nicht nur in diesem Jahrhundert geht. Hier am Grabmal des unbekannten Soldaten in Warschau ist allen ein Denkmal gesetzt worden. Auch jenen 2700 polnischen Soldaten, die in der Normandie fielen. Insgesamt kämpften dort 16.000 Polen. Viele blieben nach dem Krieg in England, Frankreich oder in den USA. Für die, die in die Heimat zurückkehrten, war es im kommunistischen Polen lange nicht einfach, weil sie aus dem Westen kamen. Nur eine kleine Gruppe von Normandie-Veteranen ist übrig geblieben. Erst in den 70er Jahren erlaubte der Staat ihnen, sich im Warschauer Augustinum, einem katholischen Gymnasium, zu treffen. Allerdings sollten sie nicht zu sehr auffallen. In den Jahren davor lebten sie mit Angst. Ich bin 1948 nach Polen zurückgekommen, sagt Wacław Senkul. Das war schon ziemlich gefährlich, denn ein Teil meiner Kollegen wurde verhaftet. Allein deshalb, weil man Soldat der polnischen Armee im Westen war. Das war geradezu ein Verbrechen. Später kam es dann sehr unterschiedlich. Das berüchtigte Gefängnis in Mokutow. Hier saßen nicht nur Normandie-Soldaten, auch viele aus der polnischen Heimatarmee, die zwar gegen die Deutschen kämpfte, aber keineswegs den Kommunismus wollte. Und mancher verschwand auch weiter Richtung Osten. Das Nationalgefühl war zwar zu jeder Zeit so stark, dass bei den Polen nichts in Vergessenheit geriet, aber staatliche Anerkennung fehlte lange. Heute stehen alle Veteranen an Feiertagen auf der Ehrentribüne. Dennoch, zu den Feiern in der Normandie wollte Präsident Wałęsa allein fahren. Die Veteranen hatte auch er vergessen.
Portsmouth, der traditionsreiche und bedeutendste Kriegshafen des Vereinigten Königreiches, war strategisches Zentrum der Operation. General Eisenhower befehligte von hier aus die alliierte Streitmacht, die im Süden Englands konzentriert war. 3,5 Millionen Soldaten, 7.000 Schiffe, 6.500 Flugzeuge. Und heute, 50 Jahre danach, ist Portsmouth das Zentrum der Gedenkfeiern auf britischem Boden. Die Queen wird hier ihre Gartenparty geben und ihr Galadiner und sie wird dann gemeinsam mit den Staatschefs der übrigen alliierten Staaten, die bei der Invasion dabei waren, in See stechen, in Richtung Normandie. Portsmouth ist auch der zentrale Treffpunkt der Kriegsveteranen. Sie können sich hier in 6 Marine- und Kriegsmuseen der alten Zeiten erinnern. Im Vorfeld der Gedenkfeiern hat es ernste Auseinandersetzungen zwischen den Veteranen und der Regierung Major gegeben. Die Tatsache, dass die Deutschen zu den Feierlichkeiten nicht eingeladen werden sollten, da war man sich noch einig. Aber das stand ernsthaft ja auch nie zur Debatte. Aber als John Major mit einem Tingeltangel-Volksfest im Hyde Park der Invasion gedenken wollte, da fühlten sich die Veteranen in ihrer Würde verletzt. Sie protestierten, das Volksfest musste abgesagt werden. Die Briten denken an D-Day nicht ohne Stolz. Immerhin war es der Markstein im siegreichen Kampf zur Befreiung Europas von den Nazis. Für viele aber ist D-Day auch der Tag, an dem das Ende des britischen Empires besiegelt wurde und eine neue Weltordnung entstand, in der die USA und die Sowjetunion das Weltgeschehen bestimmten.
Es fehlt eigentlich bloß ein Bericht aus dem Land, in dem damals die Befreiung kein offizieller Grund zum Feiern sein durfte. Dabei gab es auch in Deutschland eine Menge Leute, die sich gefreut haben. Eine von ihnen war Ilse Herter, damals Pastorin der Bekennenden Kirche, also des Teils der evangelischen Kirche, der sich nicht dem Hitler-Regime unterworfen hatte. Und diese Leute haben auch gesagt, Welcome to our Liberators, ein Willkommen unseren Befreiern.
Frau Herter, wie haben Sie damals am 6. Juni 1944 von der Landung der Alliierten in der Normandie erfahren?
Ich kann das jetzt nicht mehr genau sagen. Wir hatten mindestens, also erstmal, also sicher über das eigene Radio haben wir etwas erfahren, aber wenn eine Nachricht über BBC von irgendjemand aufgefangen wurde, dann ist die selbstverständlich auch unter der Hand weitergegeben worden. Und wir alle haben ja schon lange auf diesen D-Day gewartet. Nicht? Denn eins war uns ja klar geworden, dass die Zeit verpasst war, aus eigener Kraft den Hitler zu vertreiben.
Sie hatten also damals allen Grund zum Feiern, aber in Ihrer Gemeinde aufgetaucht sind alliierte Soldaten erst im April 45.
Das waren also amerikanische Soldaten, sehr unterschiedliche, das merkte man irgendwie. Es kam einer herein, ich öffnete wieder die Tür, weil ich zufällig gerade da im Flur war. Und dann kommt der, nur fiel sein Blick auf ein Bild, und da war das Niemöller-Bild. Da gab es solch eine Zeichnung von seiner Zelle, die er gemacht hat. Die hatten wir da hängen und wir hatten sein Foto daneben hängen. Das war damals in vielen Häusern der Bekennenden Kirche so, dass man das hängen hatte.
Und das war nicht riskant, das hängen zu haben?
Nein, das war irgendwo so selbstverständlich. Jedenfalls fiel der Blick drauf und er sagte, das ist ja Martin Niemöller, auf Englisch natürlich. Ja, und dann hab ich erklärt, meine Schwester kam mittlerweile auch dazu, dann haben wir erklärt, dass wir sehr in Sorge wären, denn wir hofften so sehr, dass er im KZ überlebte und dass er rechtzeitig befreit würde. Und dieser Mann wusste also erstaunlich viel über Niemöller Bescheid. Er war wohl Chemiker. Jedenfalls, dadurch war das Haus wahrscheinlich auch tabu für sie. Dann kam der Captain und sagte zu meiner Schwester, sie möchte bitte die Schränke abschließen. Der Captain war sich absolut dessen bewusst, dass Soldaten, wenn sie als Eroberer kommen, sich nicht immer ganz vorschriftsmäßig benehmen. An dem Tag war zunächst einfach mal dieses Gefühl, Gott sei Dank, das ist überstanden. Und hoffentlich geht der Rest jetzt auch schnell. Dass dieses Blutvergießen, dieses sinnlose Morden aufhört. Denn, wissen Sie, ich habe ja Ich hatte immer gehofft, dass es nicht zum Sieg der deutschen Truppen kommt. Ganz einfach darum, weil ich mir bewusst war, wir haben am Anfang die Chance verpasst, Hitler loszuwerden. Jetzt ist es eben nur noch durch unsere Niederlage.
I was brought up to the fact that the only German.
Ich bin mit dem Spruch aufgewachsen, nur ein toter Deutscher ist ein guter Deutscher. Denn mein Vater ist im Ersten Weltkrieg schwer verwundet worden und unter Qualen gestorben. Gleichwohl müssen wir anerkennen, dass auch die Soldaten auf der Gegenseite ihre Pflicht getan haben, obwohl ihre Befehlshaber Ideen und politische Vorstellungen vertreten haben, die die unsrigen nicht waren. Wenn man nur die Zahlen hört, bleiben diese abstrakt. Aber wenn man die Gräber sieht, und dies ist nur ein Friedhof von vielen, dann begreift man erst richtig, was geschehen ist. Die Normandie ist eine raue Gegend, windig und kühl. Sommerfrischler ziehen wärmere Strände vor. Die Anlandung vor 50 Jahren hat ihren Bewohnern eine stetige Einnahmequelle beschert. Da es recht eigentlich nicht viel zu sehen gibt, hat man Museen eingerichtet. Durch die kurze Hauptstraße des kleinen Städtchens Arromanches ziehen das ganze Jahr über Schlachtfeldbummler. In den zahlreichen Andenkenläden verkauft man den bedruckten Tand, der heutzutage überall und zu jedem Anlass angeboten wird. Zur Ehre der runden Zahl hat man eigens einen Wein gekeltert. Ein Geschäft, das ohne die Opfer nicht denkbar wäre, gewiss. Aber jede Generation hat ihre eigenen Medien der Erinnerung. Heute sind es Schlüsselanhänger und bunte Postkarten. Ein Privatmann hat verrostetes und muschelverkrustetes Kriegsgerät der Alliierten aus dem Meer gefischt und zeigt es für 10 D-Mark her. Eine verlässliche Leibrente, nachdem die ursprünglichen Investitionen abgegolten sind. So zieht mancher Einheimischer schmalen Erlös aus dem lang zurückliegenden Ereignis, aus der Trauer der Hinterbliebenen und der Neugierde der Friedensgeneration. Vor dem Ehrenmal für die amerikanischen Soldaten haben sich ehemalige Jagdflieger eingefunden, deren Kameraden hier beerdigt liegen. Das sind harte und illusionslose Männer, die an vielen Fronten gekämpft haben und die vergebliche Friedenssehnsucht nach jedem Krieg kennen. Ihre Sprache ist spröde, ihre Gedanken sind geradlinig und ihre Weisheit schonungslos. Gibt es ein Gefühl der Gemeinsamkeit zwischen Soldaten? Unabhängig davon, auf welcher Seite sie gekämpft haben, das spielt keine Rolle, solange sie Soldaten sind. Welches Gefühl haben Sie auf diesem Friedhof? Dies ist ein trauriger Platz für mich. Warum? Weil meine Freunde hier liegen.
There are friends of you which are on the airfield?
Yeah.
On the cemetery.
If this is a lesson. Was können wir von diesen Gräbern lernen?
Like that. How would you define it?
Don't let it happen anymore.
Dass es nie wieder geschehen sollte. Aber Kriege gibt es seit Jahrtausenden und ich sehe kein Ende. Es wird immer Menschen geben, die andere unterdrücken wollen. Wir haben den Ersten Weltkrieg gehabt, den Zweiten, den Koreakrieg. Kriege gehören zur menschlichen Natur. Schauen Sie sich die Geschichte an, es wurde immer gekämpft.
Everybody's been fighting way back.
Und was ist aus der neuen Weltfriedensordnung geworden? Klingt schön, wird aber nichts draus. Diese Männer werden bei den Festansprachen nicht zu Worte kommen. Sie sind die Enkel jener Vorfahren, die Europa einst verlassen hatten, weil es ihnen zu eng geworden war. Vor 50 Jahren sind sie zurückgekehrt, um den alten Kontinent von sich selbst zu befreien. Sie haben ihr Leben eingesetzt für eine Sache, die die ihre nicht war. Und so sieht der Friedhof der Sieger aus. Eine strahlende Geste für die Gefallenen.
Wir beenden unseren Rückblick, unsere Rückbesinnung auf den 6. Juni 1944 hier auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof, nur wenige Schritte oberhalb des heiß umkämpften Omaha Beach.
Stellvertretend für alle Soldatenfriedhöfe in der Normandie, französische, britische, kanadische und ein deutscher. Und selbst auf diesen Friedhöfen liegt nur ein Bruchteil all derjenigen, denen es nicht gelungen ist, einem der größten Gemetzel des Zweiten Weltkrieges zu entrinnen. Es waren allein in den ersten 3 Wochen 150.000 Soldaten auf beiden Seiten.
Jedes dieser Kreuze hier bestätigt eine Erfahrung, die wir in den letzten Tagen hier in der Normandie gemacht haben. Fanatismus und Freiheit haben ihren Preis, fordern Opfer. Der Tod trifft im Krieg beide Seiten, den Sieger und den Besiegten. Auch Heldentod bedeutet am Ende nur Tod. Hoffen wir, dass all dies in Zukunft nicht wieder notwendig sein wird.
Det här var en upptagning från den tyska satellitkanalen ARD, inspelad den 2 juni 1994. Tredje juni 1994 från svenska rapportnyheter.
Nu på måndag är det 50 år sedan D-dagen 1945. Minnet av de allierades invasion i Frankrike högtidlighålls inför tusentals inbjudna utländska besökare och många, många fler fransmän förstås. Inga tyskar, varken politiker eller diplomater, är inviterade av uppenbara skäl, och ändå lät det så här igår i trakten av den strand som gick under kodnamnet Jutta.
Fram i Mosten sker dunkla wolken, kommit und sagen ich kommit.
Soldatsången ljöd som för 50 år sedan, fast lite skraltigare kanske, utanför hotellet i Karantan där de oinbjudna tyska veteranerna från 6:e fallskärmsregementet hissade den tyska flaggan för att hylla sina stupade kamrater.
We came here on military order 50 years ago. They do do our duty as soldier.
Men alla de tusentals invasionsveteraner som nu väller in över Normandie i en väldig jubileumsvåg känner sig med skäl provocerade av vad som uppfattas som en pust ur det nazistiska förflutna. Festen till trots smärtar minnena ännu ett halvsekel senare för mycket. Bara här i Bayeux ligger 4000 brittiska soldater begravda.
CNN intervjuade en tysk soldatveteran från 1944, den 6 juni 1994.
What was it like on the other side? Earlier I spoke with Franz Gokel, 50 years ago a young German soldier. His job defending these bluffs. Later he was captured and held as a prisoner of war. He's never escaped the memories of those dark days on the beaches here.
This is your 27th time here in Normandy. Why do you keep coming back?
Yeah, I was a young boy as I came the first time to here. I was 17 years old. And I was on this beach here 18 years. I have had my birthday, 18th birthday, celebrated. And I have... In this time, many comrades here. We are each 8 months together. And the most of the comrades are dead here.
Most of them are dead here.
They're dead here on the 16th. And the graves of the comrades are in La Cambe, in the German cemetery. I go to this place here, VN 62. I see the face of the comrades, they are dead. I think here was Helmut Kieserling, here was Valentin Lehrmann, here was Franz Wilden, he was Ludwig Förster and many comrades. And I go from here to the German cemetery and I go to the graves of the comrades. About 30 to 40 men are. I can the face of the men.
You see their faces when you visit their graves.
Yeah.
You see them as young men.
Yeah. I go to the graves and I said, I will you not forget. I came so long as I can go to the Normandy, I came to you.
Where were you on June 6th, 1944, exactly?
When they came, the ships, and the soldiers, they come out the ships. We have about 5 or 6 machine guns hit and guns. It was a bad time for the American soldier. And
you were shooting?
Yeah, in the first time, yes.
Did you kill many men?
I don't know. I haven't seen. Is he dead? Is he wounded? Many soldiers, they go on the ground and they are not wounded or not dead. But when the water is coming, they must go. And the next ships come, many ships come always. American soldiers, they come quickly from the ships. On the beach are many, many American in this region here. Yeah.
When you talk to young people about the war, what do you tell them is the lesson?
You must always speak for peace, for the freedom, right? I tell, I go each year in French. I have many friends today in French. I have friends in USA. And you must not think, we are the German, we are the biggest. I said always, you must have friends in many other countries. It's the best for us.
And this place, when you look out at all these graves, how do you feel about the fallen Americans?
This is not, it's heavy for me to see here are many American soldiers. Today I have several friends in the American 1st Division, old veterans. And in February, March, I was for 3 weeks in California, and we are now friends.